Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir sind heute zu Gast in Meßkirch beim Campus Galli und mein Gesprächspartner ist der Geschäftsführer des Campus Galli, Dr. Hannes Napiralla. Hallo.
Hallo.
Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen. Das trifft es eigentlich nicht ganz, denn Sie haben mich ja willkommen geheißen. Wir sind nämlich heute zu Gast bei Ihnen in Meßkirch. Wir sind aber nicht auf dem Campusgelände, da kommen wir gleich noch dazu, sondern wir sind im Büro, oder wie?
Genau, in den Verwaltungsräumen in der Altstadt in Meßkirch.
Mhm. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Was hat Sie zum Campus Galli geführt? Was hat Sie zum... Mittlerweile seit 10 Jahren, ne? Geschäftsführer.
Ja, ich habe 2014 im August hier angefangen, bin also jetzt dann im August seit 10 Jahren dabei und habe davor als Archäologe gearbeitet, habe also ur- und frühgeschichtliche Archäologie studiert, das ist ein Spezialbereich, der sich dann insbesondere auch mit Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit beschäftigt. Mittelalter war gar nicht so sehr mein Fokus. Ich komme eigentlich eher so ein bisschen über die Faszination für Handwerk dann auch zum Campus und Faszination für Geschichte ganz allgemein. Also das hat mich schon seit Kindesbeinen irgendwie immer fasziniert, was unsere Vorfahren getan haben, wo wir herkommen letztlich und was die Menschen in ihrem Alltag gemacht haben.
Ja, das bringt uns direkt zum Thema, was ich zum Einstieg noch so ein bisschen unterschlagen habe, nämlich was der Campus Galli für ein besonderes und wie ich finde einzigartiges Projekt ist. Für die Hörerinnen und Hörer, denen das jetzt noch gar nichts sagen sollte, in Ihren Worten, was ist der Campus Galli?
Ja, Sie haben selber gesagt, die Einzigartigkeit, die macht es ein bisschen schwer, das auch wirklich mit einfachen Worten zu umschreiben. Also natürlich müssen wir das irgendwie und wir vermarkten uns, wenn man das so sagen kann, oder wir stellen uns nach außen dar als Mittelalterbaustelle. Wir bauen also ein frühmittelalterliches Kloster mit Handwerkstechniken und Materialien, die man im Frühmittelalter zur Verfügung gehabt hätte. Aber die Tatsache, dass Sie selber ja auch sagen, dass es einzigartig ist, zeigt, dass es das natürlich lange nicht umreißt. Das ist in irgendeiner Form ein Freilichtmuseum, aber auch dieser Begriff trifft es nicht so richtig. Bei uns wird jeden Tag gearbeitet von Handwerkern, die eben mittelalterliches Handwerk betreiben. Uns unterscheidet von einem normalen Museum, dass das eben dann keine Schauspieler oder Darsteller sind, sondern dass jemand, der 200 Tage im Jahr Schindel macht, halt tatsächlich ein Schindelmacher ist. Und das betrifft natürlich alle anderen genauso. Es ist auch nicht nur eine Baustelle, weil wir auch eine Landwirtschaft haben, weil wir weben und töpfern und all solche Dinge, die nicht jetzt im Kern man vielleicht mit Baustelle verbindet. Und insofern ist bei uns eigentlich so das ganze Leben, sage ich mal, des Mittelalters, das spielt so ein bisschen eine Rolle. Wir versuchen ein Lebensbild zu schaffen und die Mitarbeiter leben das im Prinzip als Handwerker dann auch ein Stück weit selbst.
Ich konnte den Campus Galli im vergangenen Jahr selbst besuchen und ich konnte das gut nachvollziehen, dass Sie jetzt gerade so ein bisschen drum gerungen haben, wie beschreibt man das eigentlich richtig? Auch weil Sie sagten, Freilichtmuseum ist auch wird der Sache nicht gerecht.
Nee,
Sie haben ein ganz eigenes Konzept.
Ja, also es geht nicht darum, mit Leuten irgendwo gezwungenermaßen irgendwo Geschichtsinfos aufzudrücken und Tafeln hinzustellen und Vitrinen und Dinge zu erklären, sondern es geht darum, einfach auch im Gespräch mit den Handwerkern zum Beispiel das eine oder andere zu erfahren. Also man kann als Besucher sich letztlich den Besuch auch selbst gestalten. Man kann 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden sich auf dem Gelände aufhalten und kann auch 5-mal im Jahr kommen und jedes Mal einen anderen Besuch erleben, weil der Besuchsablauf im Prinzip nicht vorgegeben ist. Und ja, dadurch, dass man es einfach nicht so richtig mit Worten greifen kann, muss man, glaube ich, einfach vorbeikommen. Man muss es sich mal anschauen. Also wir haben noch selten Besucher gehabt, die irgendwo unzufrieden gegangen sind oder gesagt haben, das verstehe ich gar nicht, was sie da machen. Also irgendwo fasziniert, glaube ich, alle das, was wir da machen, was wir bauen, wie wir arbeiten, mit was für einfachen Mitteln wir doch wunderschöne Dinge erschaffen können, wie auch Arbeiten einfach sein kann. Ich höre immer wieder so die Worte, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, eigentlich viel echter ist oder realer, obwohl wir eigentlich so ein bisschen auch eine Kunstwelt schaffen, wenn man so möchte. Aber dadurch, dass eben Menschen miteinander arbeiten, Auge in Auge sozusagen, Hand in Hand und nicht irgendwo mit digitalen Medien miteinander kommunizieren und man auch sieht, was man geschafft hat am Ende des Tages und ja, der eine auch das produziert, was der andere braucht und dessen Abfall vielleicht wieder für den nächsten irgendwo noch ein Rohstoff ist und so weiter. Also das sind einfach viele, viele faszinierende Aspekte. Und ich glaube, man muss wirklich einfach kommen und das mal gesehen haben.
Das kann ich nur unterstreichen an der Stelle. Ich habe mich im Vorfeld auch informiert gehabt über den Campus Galli. Ich hatte aber nicht wirklich eine Vorstellung, was mich da tatsächlich erwartet. Sie haben ein paar interessante Punkte fast beiläufig angesprochen, weil die für Sie so selbstverständlich sind. Das Erste, was ich mir gedacht habe, Sie sagten, wenn jemand 200 Tage im Jahr Schindeln macht, das ist ja vor Ort wirklich so. Die Menschen sind größtenteils in den Gewändern aus der Zeit, also aus dem frühen Mittelalter, da kommen wir dann noch dazu, und arbeiten mit den Materialien, mit den Werkzeugen und arbeiten wirklich auf der Baustelle. Es sind keine Schauspieler, keine Darsteller, da ist nicht an ausgewählten Tagen im Jahr Programm, sondern das ist gelebter Alltag?
Ja, also letztlich sind wir jeden Tag am Arbeiten, egal ob schlechtes Wetter ist, wobei schlechtes Wetter ja auch schon wieder so in Anführungszeichen eigentlich gesetzt werden kann. Irgendwas kann man immer arbeiten. Mhm. Am einen Tag sind das eben Sachen, die man vielleicht dann eher unter Dach macht, wenn es regnet. Am nächsten Tag ist es vielleicht heiß, ist dann vielleicht der ideale Zeitpunkt, um Heu zu machen. Also auf diesen Moment warten wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel noch. Normalerweise würden wir jetzt schon irgendwo so in die Heuernte gehen, aber das Wetter ist ja noch ziemlich instabil. Das heißt, wir sind noch so ein bisschen von den Jahreszeiten abhängig. Und ja, ganz insgesamt ist es einfach ein relativ großes Gelände. Es sind fast 25 Hektar im Prinzip, von denen jetzt nicht alles begehbar ist für Besucher, aber doch nach wie vor ein großer Anteil davon. Ein Teil davon ist Wald, ein Teil davon ist Weideland, ein Teil davon sind Äcker, Gärten. Auf diesem Gesamtgelände sind dann eben Werkstätten verteilt, Gebäude, ja, Plätze, Wege, eine kleine Gastronomie. Also, und überall dort wird irgendwo gearbeitet, je nachdem, wo es dann eben am jeweiligen Tag nötig ist. Das heißt, es kann sein, ein Besucher kommt an einem Tag, wo gerade viel um die Töpferei herum los ist, weil vielleicht Keramik gebrannt werden muss. Da braucht es Helfer, die Brennholz herbeischaffen, die danach schauen, dass das Feuer die richtige Temperatur hat. Und am nächsten Tag kann es sein, dass irgendwie der Schwerpunkt der Arbeiten vielleicht an einem der Gebäude ist, weil das Dach gedeckt wird und es braucht Leute, die einfach die Schindeln mit hinaufreichen übers Gerüst und andere, die da sitzen und die Holznägel zuschnitzen, damit die gut eingepasst werden können in die Schindeln. Also es verändert sich so ein bisschen von Tag zu Tag und das macht es eigentlich auch spannend.
Was war der Anlass oder der Auslöser, so dieses Projekt so aufzuziehen, dass Sie versuchen zu reproduzieren?
Ja, ein Stück weit versuchen wir das, wobei wir aus diesem frühen Mittelalter, also im Speziellen ist das ja das 9. Jahrhundert, das wir hier versuchen, so ein bisschen darzustellen oder nachzuempfinden, dass wir aus dieser Zeit verglichen mit anderen Zeiten relativ wenig wissen. Und weil wir wenig wissen, muss man im Prinzip versuchen, alle Infos und alle Methoden auch irgendwo anzuwenden, um vielleicht solche Lücken schließen zu können. Und es müssen irgendwo alle Disziplinen, dieses Interdisziplinäre, so irgendwo ihre Köpfe zusammenstrecken. Sehr häufig ist es so, dass gewisse Zeiten speziell von einer Fachdisziplin dominiert werden. Die Archäologen machen vielleicht das eine, weil es da vor allem Bodenfunde gibt und dann aus anderen Zeiten gibt es vor allem textliche Quellen, dann stürzen da sich nur die Historiker drauf. Und für das 9. Jahrhundert, da müssen einfach alle zusammenarbeiten. Und in dem Moment, wo wir dann noch so diesen Praxisbezug schaffen, da kommen nochmal ganz neue Aspekte rein. Wir stellen ganz neue Fragen und plötzlich müssen auch Ingenieure mitdenken, weil man sich überlegen muss, wie man denn eigentlich gebaut hat. Wie kriegen wir denn ein Stück Holz aufs Dach? Gibt es da schon Flaschenzüge? Gibt es da schon Kräne? Wenn ja, wie sehen die aus? Was für Material brauchst du dafür? Wie viele Leute können so ein Ding bedienen? Was kann der Kran überhaupt? Bis zu welcher Höhe kann ich das Ding hochziehen? Aus was ist das Seil? Hat das Ding irgendwelche Übersetzungen? Bis zu welchem Gewicht kann ich Dinge hochziehen? Ja, und dann baut man so ein Ding. Dann merkt man auch, welches Werkzeug man für die Herstellung braucht. Man merkt, was auch dabei schiefgehen kann. Man sieht auch, wie der Abfall aussieht einer Herstellung eines Werkzeugs. Weil als Archäologen finden wir ja zum Beispiel in der Regel Sachen, die nicht mehr gebraucht wurden. Wir finden ja nicht das, was man haben wollte, weil man macht nicht irgendwas schön und macht es fertig und vergräbt es dann im Boden und hofft, dass es in 500 Jahren jemand findet, sondern es landet irgendwo was im Boden, weil man es entweder nicht mehr braucht oder weil man es versteckt hat, das gibt es natürlich auch, oder weil man es als Grabbeigabe vielleicht irgendwo reingetan hat. Grabbeigaben haben wir im 9. Jahrhundert aber nicht mehr, weil das im Christentum verboten ist. Verstecken kann man vor allem kleine Sachen. Also eine große Säge mit 1,50 Meter Sägeblatt, die verstecke ich eben nicht mal so schnell. Deswegen haben wir aus dem 9. Jahrhundert keine großen Sägen. Wir stellen aber fest, durch unsere Arbeit, dass es die gegeben haben muss, weil man diese Dinge, die man hergestellt hat, gar nicht ohne so eine große Säge herstellen kann. Das fängt schon mit Schindeln an. Ich kann einen Baum mit 50 cm Durchmesser nicht mit einer kleinen Handsäge durchsägen. Da brauche ich eine große Säge, damit das irgendwo effektiv funktioniert. Und das sind so ein bisschen die spannenden Erkenntnisse, die wir jetzt aus der Praxis noch liefern können.
Das heißt, die praktische Arbeit, die Sie vor Ort leisten, liefert wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, wo vorher große Lücken da waren.
Ja, zum Teil liefert es Erkenntnisse, aber ich finde, dass es vor allem Fragen stellt. Mhm. Und das ist so der erste Schritt immer von allem, weil wir sind natürlich als Team jetzt nicht ein Team von Geschichtswissenschaftlern irgendwelcher Art. Wir sind ein paar wenige Archäologen oder Historiker im Projekt. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, bin ich selber kein Mittelalterarchäologe. Und unsere Handwerker, die kennen natürlich auch den wissenschaftlichen Hintergrund im Prinzip nicht oder wissen nicht, wie man jetzt wissenschaftlich arbeitet. Aber wir können Fragen stellen an die Fachleute in der Hoffnung, dass es einfach die Diskussion anregt, dass es Leute zum Forschen anregt und dass wir dann daraus wieder ein weiteres Mosaiksteinchen gewinnen können, um dieses Lebensbild vom Frühmittelalter zu vervollständigen.
Was eine große Kraftanstrengung bedeutet. Sie haben von Ingenieuren, von Handwerkern, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. Wer sind die Menschen, die dieses Projekt mit Leben erfüllen? Wir haben über Ihren Weg eingangs kurz gesprochen zum Campus Galli.
Ja, wir haben uns schon mehrfach gefragt, was uns da eigentlich verbindet, weil wir doch sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind. Da sind also Leute, die einen Handwerksberuf gelernt haben, wie Zimmerer oder Steinmetz oder Schreiner. Was ein Handwerk ist, das wir direkt auf der Baustelle brauchen können, die machen im Prinzip, die üben eigentlich ihren gelernten Beruf aus auf der Baustelle. Das ist sozusagen der einfachste, geradlinigste Weg. Es gibt aber auch natürlich Gewerke, die heutzutage nicht mehr gelernt werden. Also gerade Schindelmacher, zum Beispiel Töpfer, Korbmacher, das sind keine Ausbildungsberufe mehr oder nur noch in ganz, ganz geringem Maße. Muss aber trotzdem jemand machen. Das sind dann zum Teil Leute, die das als Hobby mal begonnen haben und auf ein gutes Niveau gebracht haben und sich jetzt einfach im Alltag noch mehr angeeignet haben. Es sind auch Leute, die jetzt wie unser Töpfer als Archäologe, so wie ich selber auch, Interesse daran entwickelt haben, wie denn eigentlich die Dinge entstanden sind, die wir da permanent ausgraben und mit denen wir irgendwie forschen. Es gibt auch ein paar, die arbeitslos waren, die über eine Arbeitsloseninitiative zu uns kamen und ja, zunächst mal einfach eine Beschäftigung gebraucht haben, die gemerkt haben, dass sie ihren wertvollen Beitrag leisten können und wir froh waren, sie zu haben und die jetzt fest angestellt sind. Es gibt Leute, die mal ehrenamtlich mitgearbeitet haben, um mal aus ihrem Alltag auszubrechen, die jetzt auch irgendwo so ein bisschen Freude dran gefunden haben, wieder mit den Händen zu arbeiten. Also es gibt unfassbar viele Wege zu uns. Was uns verbindet, das können wir gar nicht so richtig greifen, aber irgendwie spüren wir das immer wieder, dass wir so alle so die gleiche Freude beim Arbeiten und an der Arbeit empfinden. Das, weil man ja durchaus auch so ein bisschen auf so manche Dinge dann verzichten muss. Also es fängt damit an, dass wir natürlich auch samstags und sonntags und feiertags arbeiten, damit andere Leute, die einen normalen Berufsalltag haben, dann uns auch besuchen können. Man verzichtet also ein Stück weit auf diese Art von Freizeit und ja, besonders gut verdient tut man bei uns auch nicht. Aber das ist alles Verzicht, den wir gerne eingehen dafür, dass wir einen schönen Arbeitsalltag haben.
Das klingt nach sehr viel Leidenschaft, Überzeugung.
Ja, Lust, denke, das braucht man.
Die Leidenschaft und Freude, von der Hannes Napierala spricht, die kann man beim Besuch auf der Baustelle unmittelbar erleben. Es wird gehämmert, gesägt und nun ja, eben gebaut. Und das, wie gesagt, in historischen Gewändern und mit den Methoden von damals. Mit den Menschen vor Ort kommt man schnell ins Gespräch. Das gehört zum Konzept des Campus Galli, was den Besuch zum persönlichen Erlebnis mit vielen freundlichen Begegnungen macht.
Ich heiße Malte und arbeite hier als Schreiner und gerade baue ich eine Leiter für den Hühnerstall. Der steht schon, ist aber noch nicht ganz fertig und der steht neben der Scheune. Dieses turmartige Gebilde mit dem Strohdach.
Ich bin Finja und ich bin hier Schindelmacherin Ich mache die Dachschindeln für die ganzen Dächer auf dem Gelände. Also ich weiß zu den meisten Fragen die Antworten, aber ich lerne trotzdem durch Besucher auch immer wieder irgendwas Neues, weil man halt, wie gesagt, viele Leute kennenlernt. Dadurch, dass ich viel erkläre, wiederhole ich ja alles und habe das deswegen auch immer so verinnerlicht.
Wir haben uns zum Schluss noch ein bisschen ans Feuer gesetzt, wo natürlich niemals über den Chef gelästert wird.
Jetzt kurz nicht über den...
Nicht lästern jetzt.
Nicht über den Hannes lästern. Über den Hannes lästern wir nicht. An der Stelle.
Und ein paar Vierbeinern Gesellschaft geleistet. Die Schweine fühlen sich hier pudelwohl und lassen es eher langsam angehen. Was wir eben gehört haben, das war das zufriedene Schmatzen der Schweine im Schlamm. Trotzdem ist der Sound einer mittelalterlichen Baustelle, das Hämmern, Klopfen und Sägen also, immer zu hören. Überall wird geschafft. Dass die Arbeit nicht einfach ist, das verschweigt hier auch niemand.
Genau. Erst die Steine raus, dann die Steine wieder rein.
So sieht's aus. Aber man versteht, warum Hannes Napirala nicht von Mühsal spricht, wenn er die Arbeit auf dem Campus Galli beschreibt.
Ja, Mühsal ist ja auch immer so ein bisschen die Frage der Perspektive. Ne? Also das heißt, wenn man was gerne macht, dann empfindet man manches gar nicht so sehr als anstrengend wie jemand, der irgendwie gezwungen wird, das zu tun. Darüber hinaus ist so dass man wieder kreativ sein darf, dass man etwas schön machen darf, das nicht ständig heißt so, und bist immer noch nicht fertig, Akkordarbeiten, also zack, zack, jetzt heute müssen aber pro Stunde 200 Schindeln gemacht werden. Nee, wir machen die Schindeln so, dass sie gut sind, dass sie nachher auch gut auf dem Dach sind, dass sie dicht sind. Und diese Frage von Besuchern, die oft kommt, so, wann ist denn das fertig oder wann ist denn das fertig, da haben wir inzwischen echt so die Antwort drauf, dass es halt dann fertig ist, wenn es gut ist. Einfach in dem Moment, wo man das Gefühl hat, so, das kann ich jetzt guten Gewissens irgendwie an den Nächsten weitergeben, damit der damit weiterarbeitet. Das ist schon was sehr Erfüllendes auch, so dieses Gefühl, selber mitgestalten zu dürfen. Und was man bei uns auch wieder lernt, ist, dass jeder irgendwo so einen Beitrag leisten kann. Also sonst kommen ja wirklich ganz viele Ehrenamtliche, die jetzt vorher vielleicht nicht viel mit Handwerk zu tun hatten. Und egal, wie alt jemand ist oder ob er irgendwelche sonstigen körperlichen Gebrechen hat oder so, irgendwie finden wir für jeden immer eine sinnvolle Tätigkeit, um einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und das ist was unsere Gesellschaft ja an sich so ein bisschen verlernt hat. So, da werden die Leute so ein bisschen nach Wertigkeiten eingestuft, so von wegen, ja, hier, das ist der Hartz-IVler und das ist der und das ist der Ingenieur und das ist der Akademiker. Und das ist ja eigentlich nicht gut für eine Gesellschaft. Das ist so, jeder leistet das, was er kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das ist was bei uns hervorragend funktioniert. Also wir haben wirklich lange Jahre hervorragend mit Langzeitarbeitslosen zusammengearbeitet. Das war eine Freude, weil man auch gesehen hat, dass die Freude empfinden, wieder was beitragen zu können. Und das hat ihnen die Gesellschaft so ein bisschen genommen gehabt. Und das sind Aspekte, die so weit über das Geschichtliche hinausgehen, die ich selber nicht habe kommen sehen. Also das sind Dinge, ich meine, ich habe hier angefangen, weil ich mich für Handwerk interessiert habe und für Geschichte. So, und jetzt kommen Aspekte dazu, eben, dass man so auch ein bisschen was über die moderne Welt eigentlich lernt, indem man die Geschichte betrachtet. Oder dass man auch was über die Landschaft erfährt und über die Fragen, warum sieht eine Wiese heute so aus, wie sie aussieht, und über Landwirtschaft und über ja, Materialien, über Abfall, also so dieses so moderne Begriffe wie No-Waste-Economy, das ist ja was man im Mittelalter gelebt hat, aus der Not heraus. Es gab keinen Abfall. Man hat irgendwie noch das letzte Ästchen immer noch als Brennmaterial benutzen können, und ich denke, wir können aus der Vergangenheit wahnsinnig viel lernen für die Gegenwart, und das ist was mir jetzt zunehmend Freude bereitet, weil ich diesen Aspekt eigentlich gar nicht abkommen sehe.
Wenn Sie haben das vorher schon angesprochen, dass Sie sagen, wir sind nicht dann und dann fertig, sondern es ist dann fertig, wenn es gut ist. Sie beziehen sich ja aber auf den Plan, der Campus Galli heißt nicht umsonst Campus Galli, sondern Sie orientieren sich am St. Galler Klosterplan, wenn ich das richtig...
Das ist richtig, ja. Genau, das habe ich jetzt eingangs total übergangen, weil das im Prinzip schon so selbstverständlich ist, wenn man hier täglich damit zu tun hat. Aber das war im Prinzip der Ursprung dieser ganzen Projektidee, ist letztlich dieser St. Galler Klosterplan, also ein Stück Pergament, so ja, circa 1,10 Meter auf ja, so 75 Zentimeter, so ungefähr, also ein bisschen mehr wie ein Meter, auf 3 Meter, relativ großes Stück Pergament, zusammengesetzt aus mehreren Einzelteilen, auf dem vor 1200 Jahren mit roter und schwarzer Tusche ein Kloster gezeichnet worden ist. Und seit 1200 Jahren letztlich zerbrechen sich die Menschen so ein bisschen den Kopf darüber. Man sieht im Dokument selber schon an, dass da also nachträglich auch noch der eine oder andere Kommentar ergänzt wurde oder ein Wort ergänzt worden. Schon die Erstellung dieses Plans hat immer wieder scheinbar zu Veränderungen geführt. Man hat Gebäude mal wieder wegradiert oder rasiert eigentlich und wieder ergänzt. Und man hat sich bis aktuell immer noch in der Forschung auch Gedanken darüber gemacht, was wie gemeint sein könnte, und hat das zeitweise eben als Bauplan oder als Idealplan eines Klosters interpretiert. Heute ist man eher so ein bisschen bei diesem Begriff Raumkonzept, also so ein bisschen eine räumliche Darstellung von organisatorischen Dingen, von Notwendigkeiten, was brauche ich in einem Kloster. Das sind also nicht Grundrisse, die man hier sieht, obwohl diese vielen roten und vor allem roten Linien so ein bisschen wie Grundrisse wirken. Es sind Zeichnungen von Gebäuden, aber man kann das nicht eins zu eins jetzt als Bauplan nehmen und in die Höhe ziehen. Und weil das so spannend ist, dieses Dokument, hatte der Initiator dieses Projekts hier schon vor vielen Jahren die Idee, ob man nicht tatsächlich den irgendwie noch als Bauplan nutzen könnte und wirklich mal in die dritte Dimension bringen in der Realität. So. Ja, das ist im Prinzip dann ab 2012 letztlich hier in Meskij passiert, dass man Partner gefunden hat, dieser Trägerverein Partner gefunden hat hier von seiner Gemeinde, Bürgermeister von Meskij, der Arne Zwickwer, hatte da ein offenes Ohr für diese verrückte Idee und hat sich eben erhofft, dass man durch dieses Projekt vielleicht wirklich wieder ein paar mehr Menschen in die Region kriegt und aus seiner Sicht die Stadt auch wirtschaftlich vielleicht mal davon profitieren kann oder auch die Lebensqualität einfach steigt, wenn die Region wieder attraktiver wird. So kam dann im Prinzip eins zum anderen. Also es gab dann das Gelände, es gab diesen Plan, der vor 1200 Jahren auf der Insel Reichenau erstellt worden ist als Geschenk an die St. Galler Mönche. Und der landet jetzt hier im Prinzip in Meskij und wir zerbrechen uns jeden Tag den Kopf darüber, wie wir jetzt was genau umsetzen werden und verbringen da schon mit der Planung, der Bauplanung von Gebäuden Monate, wenn nicht Jahre, bis wir dann wirklich auch eine Baufreigabe haben. Die brauchen wir auch. Und bis die Handwerker dann wirklich loslegen können. Da sind viele, viele Zwischenschritte nötig.
Zumal der St. Galler Klosterplan, ja, wenn man ihn jetzt als Bauplan heranziehen möchte, da fehlt es ja an allem. Nicht nur an der dritten Dimension, glaube ich, die ja überhaupt nicht eingezeichnet ist. Sondern
ja, genau. Also es ist ein wunderschönes Stück Pergament, das also, beinahe kalligraphische Züge hat. Also die Linien sind schön, da sind Schnörkel, das sind Ornamente. Die Linien selbst, die schließen manchmal mit so kleinen Enden ab, die so wie Serifen meiner Schrift wirken und so. Also das Ganze erinnert so ein bisschen an die Buchkunst auch des 9. Jahrhunderts. Ja, es sind vor allem Rechtecke, da sind dann Linien drin, es sind auch Beschriftungen drin. Teilweise ist Mobiliar eingezeichnet, Betten, Schränke, Tische. Teilweise ist es aber auch gar nichts drin. Teilweise steht dann einfach nur, das ist das der Raum, wo der Schmied drin ist zum Beispiel, da steht dann irgendwie, oder steht Goldschmied, oder es stehen Zugtiere, oder es stehen einzelne Wörter drin, von denen wir vielleicht heute auch so gar nicht mehr so richtig wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist die reine lateinische Übersetzung bringt uns da manchmal nicht weiter, weil wir nicht wissen, was die damit verbunden haben. Also es gibt immer wieder so Wörter, wo man sich dann den Kopf drüber zerbricht, oder manche Wörter sind irgendwie ein ungewöhnliches Latein vielleicht. Es gibt viele, viele Fragen noch an diesem Plan. Und dieser erste Schritt, sich zu überlegen, wie wir da jetzt ein Gebäude draus machen können, der ist für mich jetzt von meinem wissenschaftlichen Hintergrund her schon unheimlich spannend. Also da habe ich eine Riesenfreude dran, das zu diskutieren mit Leuten und dann nachher zu sehen, was die Handwerker draus machen, beziehungsweise die Architekten oder unser Zimmerermeister, der dann für den Bauantrag dann auch das zum Teil schon in 3D am Computer einfach mal umsetzt, sodass man sich das mal anschauen kann. Und das ist natürlich toll, so Schritt für Schritt dabei zu sein und jeden Schritt mitzuerleben.
Wer den Klosterplan im Original mal begutachten möchte, der braucht viel Geduld und kann auch nicht lange einen Blick, glaube ich, drauf werfen im Stiftsbezirk in St. Gallen. Wenn man aber bei Ihnen zu Gast ist, bekommt jeder Besucher einen kleinen Faltplan, ne, mit dem er sich auf dem Gelände orientieren kann.
Also wir haben einen Fallplan vom Gelände und da ist auch im Prinzip in klein der Klosterplan mit drauf, sodass man ein bisschen den räumlichen Bezug herstellen kann. Aber den Klosterplan an sich anzuschauen im Original, auch wenn man ihn nur 20 Sekunden lang sehen darf, weil er nicht irgendwie allzu viel Licht ausgesetzt werden darf, ist trotzdem absolut sehenswert in St. Gallen. Das kann man auch absolut empfehlen. Mhm.
Wenn wir uns jetzt morgen auf den Weg machen würden zum Campus Galli, was finden wir da vor? Also das können wir schon verraten, die große Abtei steht noch nicht, die hängt sie sich noch auf. Aber was ist der aktuelle Stand?
Ja, also wenn Sie zu uns aufs Gelände kommen, jetzt mal angenommen, wir haben wirklich irgendwie so einen, wie jetzt momentan, so einen Tag mit ein bisschen durchwachsenem Wetter, also schönen Sonne und ab und zu vielleicht mal ein paar Wölkchen, die vorbeikommen, dann erleben Sie jetzt momentan durch ein wunderschönes, grünes, weitläufiges Gelände, laufen da erstmal so ein bisschen durch die Wiesen Richtung Waldrand, und wenn Sie sich dann da auf die Wege entlang laufen, dann kommen Sie so nach und nach an verschiedenen Werkstätten vorbei, wo dann je nachdem, was an dem Tag im Ansteht, mal mehr, mal weniger passiert. Es kann sein, dass an manchen Werkstätten niemand ist, dafür an anderen umso mehr. Wie gesagt, sind das je nachdem, wie Sie übers Gelände laufen, da sind dann Korbmacher, Töpfer, Schmiede, Drechsler, Küfer, also die verschiedensten Handwerker in kleinen Gebäuden untergebracht oder zum Teil auch nur Unterstände. Und dann gibt es eben größere Gebäude und eingezäunte oder mit Mauern umgebene Areale, wo dann zum Beispiel ein Gemüsegarten drin ist oder ein Obstgarten. Wir haben eine sehr große Scheune inzwischen gebaut, die ein riesiges Strohdach besitzt, das fast bis auf den Boden runterreicht, also von weitem. Das ist fast so ein bisschen so ein zeltartiges Erscheinungsbild. Aber wenn man dann reingeht, ist das eigentlich eine riesige Halle. Das finde ich immer wieder interessant, wie es von außen und von innen ganz anders wirkt. Und all das, was man da sieht, ist eben wirklich von Hand, von den Handwerkern gemacht worden, ohne jetzt irgendwie moderne Technik zu nutzen. Im Eingangsbereich, da haben wir ganz normal moderne Kassen natürlich. Da haben wir auch einen kleinen Museumsshop mit, also da kann man einen Kaffee trinken und einen Kuchen und all die, sagen wir mal, Gelüste des modernen Lebens irgendwie noch befriedigen, und dann kann man sich ins Mittelalter begeben und auf dem eigentlichen Gelände den Wegen folgen und den Handwerkern beim Arbeiten zuschauen, sie auch fragen, wenn man Interesse hat an dem einen oder anderen Arbeitsschritt oder an dem, was da gerade passiert. Es kann auch sein, wenn jetzt dann doch mal irgendwie ein bisschen eine stabilere Wetterlage kommt, dass dann viele mal auf den Weiden und Wiesen sein werden, um mit Rechen und Gabeln vielleicht das Heu zu wenden, damit es anständig durchtrocknet. Es kann auch sein, dass es gerade ein Landwirt da mit seinen Zugtieren, mit den Ochsen oder den Pferden, um dann das Heu zum Beispiel in die Scheune einzufahren. Also so ändert sich das Tag für Tag so ein bisschen, und es sind eben unsere festangestellten Handwerker da, aber es sind auch wirklich viele, viele ehrenamtliche Helfer da, die da für ein, zwei, drei Wochen mal mitarbeiten oder vielleicht sogar Berufsschulklassen von Zimmerern und anderen Schreiner auch oder Maurer, die kommen, um mal die Wurzeln ihres Handwerks kennenzulernen und dann auch mitarbeiten. Also es sind dann an den meisten Tagen sind so 30 bis 40 Personen am Arbeiten. Das können aber durchaus auch mal 50 oder noch mehr sein, wenn dann auch noch Gruppen da sind.
Wenn Sie jetzt gerade die Schulklassen ansprechen, auch Familie mit Kindern, habe ich gesehen, Campus Galli findet jeder, glaube ich, was ihn faszinieren kann.
Es ist eben so vielseitig, dass eigentlich jeder etwas findet, an dem er Freude hat. Und dass, also ich wirklich noch selten jemand erlebt habe, dem es bei uns nicht gefallen hat. Für die Kinder haben wir ein paar kleine Zusatzdinge, wir haben so ein kleines Rätsel, das man sich am Eingang abholen kann. Wir haben auch für die ganz Kleinen so ein Suchspiel, wo sie einfach an den Werkstätten so ein paar Dinge suchen oder entdecken müssen und dann an der Verlosung teilnehmen können. Und wir haben in den Ferien auch Mitmachangebote, jeweils mittwochs, wo dann speziell auch für, also darf jeder mitmachen, aber sagen wir mal für Familien wahrscheinlich besonders geeignet, so weil Kinder und Erwachsene da gleichermaßen dann miteinander auch was machen können, was ausprobieren können. Aber auch dazwischen kann man natürlich immer mal fragen, ob man irgendwas in die Hand nehmen darf, ob man mal was ausprobieren darf. Die meisten werden einen auch gerne mal kurz irgendwo, wenn einem mal was zeigen oder mal kurz ihre Arbeit vielleicht auch niederlegen, um einen da reinschnuppern zu lassen. Und die meisten Kinder werden da trotzdem, trotz dass sie jetzt vielleicht mit Baustellen und ohne Bagger vielleicht dann erstmal sagen, nee, das ist ja langweilig, nee, die meisten Kinder finden das trotzdem total spannend.
Durch unser ganzes Gespräch zieht sich logischerweise natürlich auch, wir schauen auf dem Campus Galli ins frühe Mittelalter, und dann sind sie ja immer wieder mit der Moderne konfrontiert. Wir hatten das jetzt gerade mit so einer Nebensächlichkeit fast, wie dass es da ja auch einen modernen Shop am Eingangsbereich gibt, bevor man dann sozusagen ins Mittelalter kommt. Das beschäftigt Sie ja aber, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Vorher war das Stichwort mit der Baugenehmigung. Mhm. Wie ist das denn vielleicht noch, wenn der Ansatz, der Anspruch, mittelalterlich zu bauen, auf deutsche Bauvorschriften des 21. Jahrhunderts trifft?
Ja, das ist tatsächlich manchmal spannend, manchmal frustrierend. Letztlich muss man da einfach auch mit allen Beteiligten immer versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden. Es gibt einfach Punkte, wenn es um Sicherheit geht oder um Hygiene, was ja im Prinzip auch so ein bisschen was von Sicherheit hat. Da geht es einfach um die Unversehrtheit sowohl von Besuchern wie auch von Mitarbeitern. Da darf man natürlich keine Kompromisse machen. Und dann ist ein bisschen die Frage, wie man moderne Anforderungen erfüllen kann, ohne von mittelalterlichen Arbeitsweisen abzuweichen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Es gibt Punkte, da geht es einfach nicht. Da stehen wir dann auch dazu. Also so sind die meisten Mitarbeiter einfach mit Sicherheitsschuhen auf dem Gelände. Mhm. Die Stahlkappen drin haben und die sind auch erkennbar als moderne Schuhe, da verstecken wir nichts, einfach weil das nötig ist. Wenn jemandem ein Stein oder ein Balken auf den Fuß fällt und der Fuß ist kaputt, das wäre furchtbar und am Ende ist das natürlich auch ein Versicherungsthema, weil man darf sowas gar nicht mehr heutzutage. Und ähnlich ist es auch mit Sehhilfen zum Beispiel, wenn jemand Brillenträger ist, dann trägt er seine Brille, auch wenn es im 9. Jahrhundert noch keine Brillen gab. Einfach weil er sich sonst vielleicht auf den Finger hauen würde oder einen Finger schneidet oder was auch immer. Also es gibt diese Kompromisse, die gibt es auch bei den Gebäuden. Manchmal müssen wir unsere ersten Pläne sozusagen, unsere Entwürfe aufgrund von Brandschutz oder ähnlichen Dingen, Brandschutzauflagen irgendwie anpassen. Versuchen aber trotzdem irgendwo innerhalb dieses Mittelalter-Themas und Konzepts zu bleiben. Wenn es nicht möglich ist, dann zeigen wir es auch gerne. Also so sind in der Scheune ein paar zusätzliche Schrauben zum Beispiel in den Balkenverbindungen drin, einfach als zusätzliche Sicherung, weil es von der Prüfstatik her so vorgeschrieben ist. Das fällt im ersten Moment nicht auf, aber wenn man hinguckt, sieht man es schon und das darf man auch sehen. Das ist eine moderne Anforderung, das hätte man im frühen Mittelalter einfach nicht gemacht, weil die Erdbebenwahrscheinlichkeit so gering ist, dass ein Mönch ein Erdbeben im Laufe seines Lebens vermutlich gar nicht erlebt hätte und dementsprechend auch nicht dafür vorgesorgt worden wäre mit irgendwie zusätzlichen Sicherungen. Also das sind so Themen. Oder bei den Tieren zum Beispiel, da gibt es natürlich auch Anforderungen vom Veterinärdienst. Das alles, finde ich, gelingt uns bislang sehr gut, sodass es bislang jetzt kein Problem darstellt. Es kostet nur oft Zeit, so einen Weg zu finden, und da braucht es auch einfach Leute, die kreative Köpfe, sowohl auf den Behörden wie auch irgendwie bei uns, die dann gemeinsam solche Lösungen entwickeln können.
Der Campus Galli ist eine tolle Erfolgsgeschichte, das vermittelt sich einem sofort. Trotzdem darf man ja auch über Herausforderungen sprechen, die es sicher geben wird. Was könnte aus Ihrer Sicht besser laufen oder was wünschen Sie sich für Ihr Projekt?
Ja, also was im Mittelalter nicht anders war als heute, ist, dass sich viele Probleme mit Geld lösen lassen. Weil man mit Geld einfach mehr Mitarbeiter bezahlen kann, die dann all die Herausforderungen bearbeiten können und einfach mehr Köpfe und mehr Hände schaffen, mehr als wenige. Das heißt, wenn es uns gelingt, weiterhin viele Besucher anzusprechen, die zu uns kommen, vielleicht auch dazu zu motivieren, uns was zu spenden. Als gemeinnütziges Projekt sind wir auch empfänglich auf jeden Fall für Spenden, können da entsprechende Quittungen auch ausstellen. Dann wird unser Fortbestand, unser Fortbestand dieses Projekts, unsere Arbeit sicherer, stabiler, und wir können uns so ein paar Dingen besser widmen, die momentan noch zu kurz kommen. Also wir haben vorhin schon so ein bisschen über den Erkenntnisgewinn auch gesprochen, der da manchmal entsteht, und eigentlich braucht es da noch mehr Leute, die all diese Dinge dokumentieren, die wir machen, die einfach dabei sind, begleitend, um Materialmengen, Dauer, Aufwand, Stunden, Zeiten, was auch immer, um das alles zu dokumentieren und dann wiederum zur Verfügung zu stellen, damit die Forschung damit arbeiten kann und wir diesen Erkenntnisgewinn auch wirklich nach außen tragen können. Also wir sind ein gemeinnütziges Projekt und als solches geht es nicht darum, Überschüsse zu erwirtschaften, sondern einfach nur irgendwie durchzukommen.
Eine Frage hätte ich zum Schluss noch, die muss ich ein bisschen umdrehen, aber ich kann nicht widerstehen. Ich weiß, Sie arbeiten so lange, bis es gut wird, aber dann frage ich andersrum. Werden Sie und ich es noch erleben, dass der Campus fertig wird? Ich glaube nicht.
Dazu müssten Sie mir verraten, wann der Campus fertig ist.
Woran wir das festmachen?
Woran wir das festmachen? Mhm. Wann ist Meßkirch fertig? Wann ist Konstanz fertig? Wann ist Stuttgart fertig? Es ist natürlich, als jetzt von mir ein bisschen provokativ zurückgefragt.
Absolut richtig.
Man meint natürlich in der Regel so, wann ist denn alles, was auf dem Klosterplan zu sehen ist, auch mal in irgendeiner Form auf das Gelände projiziert worden? Das ist wahrscheinlich, meinen Sie das mit fertig? Und das sind sicherlich noch Jahrzehnte. Also insofern ja, wünsche ich uns irgendwie ein langes Leben und hoffe, dass ich es noch erleben werde. Aber sicher sagen kann ich es Ihnen nicht, weil wir für viele Dinge und gerade das große Bauprojekt der Abteikirche noch wirklich in den absoluten Anfangsschritten stecken. Und diese Erfahrungen, die wir beim Bau jetzt kleinere Gebäude machen, auch unheimlich wichtig ist für den Bau einer großen Abteikirche. Und letztlich beschleunigt sich alles vom Bauablauf, das merken wir jetzt schon. So im ersten, zweiten, dritten Jahr haben wir uns viel, viel schwerer getan. Da ging es langsamer vorwärts, weil zum einen das Werkzeug noch nicht da war, weil aber auch noch nicht so viel Personal da war, weil die Erfahrung noch nicht da war, weil Dinge wie Baugerüste oder Hilfswerkzeuge, Eimer, einfach noch nicht in der Anzahl da waren. Die sind jetzt da, da können wir darauf zurückgreifen. Wir haben auch wirklich viel, viel mehr ehrenamtliche Helfer, als wir das am Anfang hatten. Und so wird sich das beschleunigen. Aber wie sehr sich das beschleunigt, das kann ich selber auch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier 50, 60, 70 Jahre vielleicht schon noch am Arbeiten sind. Und dann sind wir an einem Ende fertig. Und noch bevor wir wahrscheinlich den Grundstein legen für die Abteikirche, müssen wir schon wieder erste Schindeldächer neu decken und vielleicht sogar das eine oder andere Gebäude, eine Wand richten, das Scheunendach, das Stroh erneuern, das Fachwerk wieder neu mit Lehm auskleiden. Also es wird ein ständiges Arbeiten bleiben. Und das ist ja aber im Prinzip auch wiederum spannend, weil wir weiterhin dieses traditionelle Handwerk am Leben halten können, weil wir auch zeigen können, dass man Gebäude reparieren kann, wenn man sie nicht aus Beton baut. Und ja, wir viel noch erhalten können und lernen können über das Bauen und Leben im Mittelalter. Auch auf lange Zeit noch, selbst wenn mal alle Gebäude in irgendeiner Form da sind.
Dr. Hannes Napiralla, Geschäftsführer des Campus Galli e.V. in Meßkirch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Und wenn ihr jetzt natürlich unbedingt selbst einmal den Campus Galli besuchen möchtet, dann schaut wie immer in unsere Shownotes. Dort findet ihr alle Informationen rund um dieses faszinierende Projekt. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.